Ja, auch von meiner Seite aus noch mal ein herzliches Willkommen im Gottesdienst zu diesem Auferstehungsmorgen, wo wir darüber nachdenken und auch Jesus danken, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern siegreich auferstanden ist. Und deshalb sind wir heute Morgen hier. Ein Grund zu feiern, Grund Gott auch die Ehre zu geben. Und wir sind immer noch in unserer Predigtserie Aufbruch. Und das Thema heute Morgen ist erlebt, er ist auferstanden. Und die zweite Folie, wo ihr gerade noch sehen könnt, wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben und auferweckt. Und über diese drei Punkte möchte ich heute Morgen meine Osterbotschaft heute Morgen mit euch teilen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch miteinander Lukas 24 ausschlagen und dort die Verse 1 bis 7 lesen. Ihr dürft gerne in euren Bibeln ausschlagen. Wer keine Bibel dabei hat, darf auch hier mitlesen. Und das ist aus der Neuen Leben-Übersetzung. Ich habe einen Brummen hier vorne. Könnt ihr das noch wegmachen? Ich danke euch. Der Bass brummt. Alles gut? Danke, Dario. Und da schreibt Lukas in seinem Brief, in seinem Evangelium: Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, den Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: Warum sucht ihr den lebenden beiden Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Und das ist eine historische Tatsache. Und wenn dem nicht so wäre, dass Jesus auferstanden wäre, würden wir heute Morgen nicht am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst sitzen. Das ist der Grund unseres Hierseins. Sonst hätten wir einen toten Glauben. Und wir begrüßen uns ja am Ostermorgen, der Herr ist auferstanden. Aber ich denke, die Auferstehungskraft darf jeden Tag und jeden Sonntag bei uns sein, nicht nur an Ostern. Und man sagt ja auch, der Herr ist wahrhaft auferstanden. Wir wissen, Jesus lebt. Und das ist ja eines der wichtigsten Grundbekenntnisse von unserem Glauben. Das ist keine Nebensächlichkeit, über die man an Ostern halt drüber nachdenkt, sondern das macht unser Glaubensleben aus. Und das vertreten ja nicht besonders fromme Christen, sondern uns Christen zeichnet aus, dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben an die leibliche Auferstehung von Christus. Und wer das nicht glaubt, der ist meiner Meinung nach nicht wirklich Christ. Der kann sich als Christ bezeichnen oder hat vielleicht gar noch nicht verstanden, was Christsein bedeutet oder hat auch noch die Auferstehungsbotschaft nicht erlebt. Weil in der Osterbotschaft, in dem Kreuzestod und in der Auferstehung Jesus ist ja das Erste und das Wichtigste, was das Evangelium von Jesus Christus ausmacht. Weil Gott hat es ja nicht gemacht, weil er das jetzt mal so machen wollte, sondern Gott hat ja immer ein Ziel. Und was Gottes Ziel war, dass Jesus Mensch wurde, dass er ans Kreuz ging und wieder auferstanden hat, hat einen ganz wichtigen Grund. Und den lesen wir in Johannes 3, Vers 16 und 17. Und da steht: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Bessere Übersetzung wäre, seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das ist das Kernstück vom Evangelium. Deshalb kam Jesus in die Welt. Das feiern wir an Ostern. Das ist eine erste und wichtige Botschaft im Evangelium. Darüber dürfen wir nicht nur nachdenken an Ostern, sondern es darf unser Alltag bestimmen. Denn in diesen zwei Versen sagt Johannes oder drückt drei wichtige Dinge aus. Erst einmal drückt er aus, jeder Mensch ist verloren und jeder Mensch braucht Erlösung. Wir lesen von der Liebe Gottes zu uns Menschen, von einer verlorenen Welt. Und drittens spricht er vom Weg, wie man Errettung erfahren kann, wie man ewiges Leben bekommen kann. Und wir wissen, das haben wir am Donnerstagabend miteinander angeschaut, die Kreuzigung ist der Höhepunkt der Offenbarung der Liebe Gottes zu uns Menschen. Es ist der Ausgangspunkt unserer Erlösung. Dort hat es begonnen. Und der Schlusspunkt hinter einem Leben der Sünde und Verlorenheit. Also wir sehen am Kreuz ist Anfang und Ende. Und wir singen ja in einem Chorus, du bist das Anfang und du bist der Anfang und das Ende, wohl in einem anderen Sinn. Aber das Kreuz ist der Anfang von der Rettung und der Schlusspunkt, dass ich ein Leben in Sünde führen muss. Und wir wissen, das schreibt Paulus in seinem Brief, das Wort vom Kreuz ist denen, die gerettet werden, eine Gotteskraft. Könnt ihr nachlesen in Kolosser 1, Vers 18. Und Paulus macht in seinen Briefen sehr deutlich, wir predigen Christus und ihn als den Gekreuzigten. Die Kern unserer Botschaft und dass er auferstanden ist. Und darum geht es doch im Evangelium, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die rettende Wahrheit annehmen. Und Paulus rückt auch mit den Vorstellungen zurecht, oder rückt unsere Vorstellungen zurecht, dass man durch ein frommes Leben, durch ein nettes Leben, durch eigene Anstrengung, das macht er zunichte und sagt, durch das kannst du dich nicht erretten und vor allen Dingen, du kannst nicht die Macht der Sünde brechen. Durch den Kreuzestod Jesu ist die Macht der Sünde gebrochen. Und wir können auch nicht aus eigener Anstrengung in den Himmel kommen. Ich kann auch nicht aus eigener Anstrengung in Beziehung mit Gott leben. Das, die Möglichkeit, dass Gott dein Vater ist, dass du ihn Papa nennen darfst, das hat Jesus für dich am Kreuz erworben. Dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, das hat Jesus für dich erworben. Ihr dürft auch mal Halleluja sagen. Ihr seid so schweigsam. Die Auferstehung ist ein Grund zum Jubeln. Nicht, wenn 50.000 im Fußballstadion sind und ein Tor fällt. Wir haben einen gewaltigen Sieg errungen. Und das möchten wir heute Morgen feiern und auch zelebrieren. Jesus hat die Macht der Herrschaft und der Sünde zerbrochen. Ich darf in Gemeinschaft mit Gott leben. Und seht, Sünde ist ja nicht nur ein moralischer Fehler. Ah ja, ich war halt heute Morgen nicht nett zu meiner Frau oder zum Wilfried oder zum Silas und die Luisa. Ich habe sie nicht gegrüßt. Das ist auch schlimm, wenn ich das täte. Aber die Bedeutung von Sünde ist ja nach dem Griechischen Ziel verfehlen. Also, ich will nach, weiß ich wohin. Wenn ich in die verkehrte Richtung gehe, dann verfehle ich mein Ziel. Also ich steuere auf ein falsches Ziel zu. Also Gott hat nicht im Sinn, dass du dein Ziel verfehlst, sondern er möchte in enger Gemeinschaft mit dir leben. Er möchte, dass du mal für Zeit und Ewigkeit bei ihm lebst. Das ist das, was Jesus für uns erworben hat. Und was mir auch gefällt, das griechische Wort für Sünde spricht von zu kurz kommen. Und das ist im Hebräischen so eine, hat es die Bedeutung oder kommt aus der Jäger- und aus der Kriegssprache. Und beschreibt, der Bogen ist zu schwach. Der Pfeil erreicht nie das Ziel. Obwohl das Ziel richtig erkannt wurde, obwohl es anvisiert wurde, obwohl es die richtige Richtung hat, kommt der Pfeil nicht am Ziel an. Und ohne wirkliche Bekehrung zu Gott und zu Jesus sind wir alle wie so ein schlaffer Bogen. Das ehrt uns jetzt nicht. Wir sind ja so, die wo gut drauf sind. Und wisst ihr, im Evangelium geht es ja um sehr viel. Es geht um errettet und verloren sein. Es geht um Himmel und Hölle. Das feiern wir heute auch. Es geht darum, dass ich errettet bin oder ewig verloren. Und ich wünsche uns mir so sehr, dass das Wort vom Kreuz heute Morgen wieder so in uns richtig lebendig wird. dass wir es neu begreifen und ergreifen, was Jesus für uns erworben hat. Und dass wir es auch treu verkündigen. Und ich habe ja in der Überschrift, habe ich ja schon die drei Punkte genannt, um die es heute Morgen geht. Die möchte ich mit euch teilen. Und das ist die erste Überschrift: Mit Christus gestorben. Das bedeutet, ich bin der Sünde gestorben. Aber mit Christus ist nur derjenige gestorben, der Jesus sein Leben anvertraut hat, der zum Leib Jesu gehört. Wir wissen, Jesus starb für alle Menschen. Das ist unsere Möglichkeit der Rettung. Aber errettet sind nur die, die sich zu ihm bekehren, die ihr Leben ihm anvertrauen, die ihm ihr Leben unter seine Herrschaft stellen und Teil von seinem Leib werden. Was bedeutet es nun für mich im Alltag, mit Christus gestorben zu sein? Ich glaube, sterben tut niemand gern. Jeder möchte leben, oder? Also mir geht es zumindest so. Das bedeutet, Christus ist die Bezahlung aller Schuld und aller Sünde. Denn für alle Menschen ist der Tod der Lohn der Sünde. Selbst der Beste, der Edelste, sogar einer, der sein Leben für seinen Freund hingibt, auch er stirbt immer als Folge seiner Verlorenheit an Sünde und Tod. Wir wissen, seit dem Sündenfall von Adam herrschen Sünde und Tod über alle Menschen. Aber Jesus ist der zweite Adam als Mensch. Das bedeutet, er war wie Adam vor dem Sündenfall. Nur, dass Jesus war und blieb ohne Sünde. Und deshalb war sein Tod ja nicht der Lohn für seine Sünde, sondern er ist die Bezahlung für unsere Sünden. Er konnte so die Bezahlung für unsere Sünden werden. Er gab sein Leben als Sündopfer hin und hat alle Schuld und alle Sünden bezahlt. Mit Christus gestorben sein bedeutet zweitens, Sterben erlöst von Strafverfolgung. Also wenn ich mal gestorben bin, kann das Ordnungsamt mir ein Knöllchen ausstellen. Ich brauche es nicht mehr zahlen. Kein Toter kann mehr verurteilt werden. Das Todesurteil für den Sünder ist schon bei denen, die Christus angehören. Das ist schon für sie passiert und vollstreckt. Es gibt, hört bitte gut zu, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Du darfst aufhören, dich selber anzuklagen. Es gibt keine Verdammnis mehr. Das bedeutet, ich bin mit Christus gestorben. Das bedeutet, ich bin Teil von ihm. Drittens, der Tod beendet die Herrschaft und Machtansprüche. Kein Sklave ist nach dem Tod mehr Sklave. Der bisherige Herr herrscht nicht mehr über ihn. Und mit Christus gestorben sein bedeutet, also erlöst zu sein von der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Ich sage es nochmal. Mit Christus gestorben sein bedeutet, also erlöst von der Herrschaft der Sünde und des Satans zu sein. Viertens, Sterben beendet jede rechtmäßige Verpflichtung und Schuldigkeit, die unser Leben ja manchmal bedrücken. Durch das Gestorbensein mit Christus hören auf Hoffnungslosigkeit, Friedlosigkeit und Ängste. Ist das nicht großartig? Ich habe Hoffnung, ich habe Frieden und ich brauche keine Angst mehr zu haben. Also wenn du wieder mal Angst hast, dann beruf dich darauf, dass du mit Christus gestorben bist. Jesus hat deine Angst ans Kreuz genommen. Christus hat deine Hoffnungslosigkeit ans Kreuz genommen. Jesus hat deinen Unfrieden, Friedlosigkeit ans Kreuz genommen. Und ich finde, es ist eine super Botschaft an Ostern. Ich habe Hoffnung, ich habe Frieden und ich brauche keine Angst mehr haben. Und Jesus tröstet uns ja und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber sieh, ich habe die Welt überwunden. Wenn ich jetzt fragen würde, hattet ihr, seit ihr Christ geworden seid, nie mehr Angst gehabt? An der Stelle kommt ein Schweigen der Lämmer, ich weiß. Aber wisst ihr, was auch das Großartige ist? Wir müssen nicht länger dunklen Trieben und Lüsten menschlicher Natur folgen. Mit dem Tod verliert die Versuchung an Macht. Geistlich bedeutet dies Folgendes. Wir sind zwar nicht unfähig zu sündigen, aber wir sind auch fähig, nicht zu sündigen. Das bedeutet, mit Christus begraben zu sein. Mit Christus gestorben zu sein. Das ist der zweite Punkt. Wir sind mit Christus begraben. Denn bevor ich begraben werden kann, muss ich ja logischerweise sterben. Also wenn ich begraben werde, bevor ich gestorben bin, dann wäre das Mord. Aber weil ich mit Christus gestorben bin, bin ich auch mit ihm begraben. Im alten Israel kannte man sogenannte Gemeinschaftsgräber. Und deshalb wollten viele Juden gern mit einem Frommen beerdigt werden. Weil man glaubte bei der Auferstehung, oder dass ein Heiliger auf seinem Körper liegt, weil man glaubte bei der Auferstehung, würde sie dieser mitziehen in die Herrlichkeit. Und wir wissen, dass von einem Heiligen starke Kraft ausgehen kann, das wissen wir. Denkt an die Geschichte vom Elia. Ihr wisst ja, was passiert ist? Man hat einen Toten in sein Grab geworfen und was ist passiert? Der ist wieder auferstanden. Ein gutes Bild für die Auferstehung mit Jesus. Also, und Paulus macht uns das im Römerbrief eigentlich sehr deutlich. In Römer 6, die Verse 4 bis 5. Da schreibt Paulus, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Und das ist eine geistliche Tatsache. Durch die Annahme mit Christus, mit der Annahme des Heils, bin ich mit ihm gekreuzigt und gestorben und auch auferstanden. Das wäre dann der dritte Punkt, aber da kommen wir noch dazu. Und hier schreibt Paulus, und das wird deutlich gemacht durch die Taufe. Und hier nochmal bitte beachten, die Taufe ist nicht das Sterben und das Säufen des alten Menschen oder unserer alten menschlichen Natur. Denn die Taufe ist ja keine Handlung zum Sterben, sondern sie ist eine Handlung an Gestorbenen. Sie ist ein Begräbnis. Ich bin ja mit Jesus gestorben und begraben. Und das Begraben oder das Begraben von Verstorbenen war ja in Israel eine wichtige Pflicht, wo Leichen nicht begraben wurden, verunreinigten sie das Land. Und ich finde es ein gutes Bild für die Taufe. Und so darf auch unsere Taufe in den Tod Jesu eine selbstverständliche Folge sein von unserer Bekehrung und des Glaubens. Also in der Taufe machen wir nochmal deutlich, ich bin gekreuzigt und gestorben mit Christus. Mein altes Leben ist dahin. Runtertauchen, das alte Leben stirbt. Und mit dem Hochtauchen aus dem Wasser machen wir deutlich, wir sind mit Christus auferstanden. Das wäre mein dritter Punkt. Mit Christus auferstanden. Anteil an seiner Auferstehung haben bedeutet ja auch Auferstehen zu einem neuen Leben und zu einem neuen Wesen. Deshalb spricht ja die Bibel auch davon, dass wir vom Leben, vom Tod zum Leben gekommen sind durch unsere Wiedergeburt. Und dieses neue Leben zeigt sich, oder dieses neue Auferstehungsleben zeigt sich in Gerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben Frieden mit Gott. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus uns zuspricht, die bestimmt jetzt unser Leben. Nicht als Gesetz von außen, sondern im Ausleben einer neuen Wirklichkeit. Wir wissen ja, vorher hat die Sünde unser Leben bestimmt. Was bestimmt jetzt unser Leben? Silas hat es letzten Sonntag schon erwähnt. Gnade. Und diese Gnade ist jetzt kein Freibrief zum Sündigen, sondern die Gnade Gottes in deinem Leben und in meinem Leben ist die Kraftquelle, dich zu sündigen. Weil Gott mir gnädig ist, weil ich neues Leben habe, weil die Auferstehungskraft Jesu in meinem Leben wirkt, habe ich die Kraft, nicht zu sündigen. Wir lesen in Römer 5, Vers 21. Hier steht Römer 5, Vers 23, die, wo sich in der Bibel auskennen werden, wissen, im 5. Kapitel im Römerbrief gibt es keinen 23. Vers, er endet mit 21. Das sollte heute Morgen kein Test sein, ob ihr gut drauf seid in der Bibel. Aber hier schreibt Paulus im Römerbrief, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Also die Gnade bewirkt jetzt nicht die Unfähigkeit zu sündigen, aber die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Verstehen wir das? Ich kann immer noch sündigen, aber die Gnade befähigt mich, dass ich Nein zur Sünde sagen kann. Und das ist auch logisch, weil Jesus für mich, für meine Sünden ans Kreuz ging. Wer von euch liebt Jesus? Alle würden sagen, natürlich liebe ich Jesus. Okay? Machen wir willentlich etwas Böses an Menschen, die wir von Herzen lieb haben. Also wäre eine komische Liebe. Wenn ich genau weiß, was meine Frau nervt und ich würde immer genau das machen, was sie nervt. Und dann sagen, ah Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist die Beste, die Schönste, die Größte für mich. Aber die Socken liegen immer noch neben dem Wäschekorb. Ihr versteht das Bild. Also weil wir Jesus lieben und weil wir wissen, er ist am Kreuz aus Liebe, ans Kreuz für mich aus Liebe zu gegangen, möchte ich doch alles tun, damit ich ihn nicht verletze. Nicht immer gelingt uns das. Gelingt mir auch nicht immer in meiner Ehebeziehung. Aber durch das neue Leben aus Jesus, durch das Auferstehungsleben, können wir und sollen wir ein neuartiges Leben leben. Die Wirklichkeit des neuen Lebens darf in mir sichtbar werden. Es ist völlig logisch, dass ich als Christ anders lebe, wenn ich mich bekehrt habe wie früher. Also wenn ich früher geflucht habe, tue ich heute beten. Wenn ich früher faul war, arbeite ich heute. All diese Dinge. Diese Kraft Gottes darf in meinem Leben sichtbar werden. Wir wissen, Anfechtung und Versuchung bleiben. Hast du auch schon gemerkt, oder? Aber was wir wissen dürfen, die Gnade ist mächtiger als die Macht der Sünde. Und hier sagt die Bibel auch im Römerbrief, im 6. Kapitel könnt ihr das nachlesen, wir sollen uns gegenüber der Sünde für tot halten. Also ein Toter kann immer sündigen. Und ich darf mich für die Sünde tot halten. Wie machen wir das im Alltag? Sollen wir jetzt uns einbilden, dass die Sünde nicht mehr herrschen kann? Das wäre eine Illusion. Sondern wir glauben, dass wir der Sünde abgestorben sind. Wir glauben dieser Tatsache und leben entsprechend dieser Tatsache. Jesus ist auch für deine Lieblingssünde ans Kreuz gegangen. Aber ich, lieber Heiland, ich mache das doch so gerne. Warum soll ich das jetzt nicht mehr tun? Aber wenn ich sündige, habe ich vorhin gesagt, Zielverfehlung. Der Bogen ist zu schlaff. Wir lassen und wir dürfen uns tot für die Sünde halten. Und wir dürfen auch und sollen entsprechend dieser Tatsache so leben. Wenn ich weiß, dass es uncool ist, schlecht über meinen Chef zu reden, dann mache ich das nicht mehr, auch wenn es alle anderen tun. Wenn alle meinen Arbeitskollegen mobben, ich mache es nicht, weil ich zu Jesus gehöre. Weil ich habe ein neues Leben, ich habe die Auferstehungskraft, auch wenn das ein sonderbarer Typ ist, der sich nicht jeden Tag duscht oder was auch immer. Wenn er auch Kerne kriegt, wir verhalten uns anders. Das wäre die praktische Auswirkung unseres Lebens mit Christus. Deshalb gab es früher Kernseife, weil Menschen Kerne gerochen haben. Vielleicht wisst ihr das noch. Der Silas hat letzten Sonntag ganz öfters das Wort, nicht oft, aber öfters das Wort Impact benutzt. Und dieses neue Leben aus Christus darf einen Impact auf mein Leben haben. Und ihr wisst ja, ich gehe in eine Kleingruppe, da bin ich der Jüngste. Ich habe meine Brüder dann gefragt, ja, wisst du überhaupt, was Impact bedeutet? Wir haben es dann herauskristallisiert, weil es soll ja für jeden gewinnbringend sein, dass wenn man ein Wort benutzt, dass es auch jeder versteht. Wir hatten das Vorrecht, wir hatten Besuch in unserer Kleingruppe von einem 23, 24-jährigen jungen Mann. Von dort her war es eigentlich gut zu lösen. Aber das neue Leben aus Christus darf Einfluss auf mich haben. Das soll einen Ausdruck finden. Weil Jesus einen hohen Preis bezahlen musste, damit ich so leben kann. Und dieser Preis gibt mir die Kraft über die Macht der Versuchung. Jesus wurde auch versucht. Genau wie wir. Aber Jesus hat den Versucher bezwungen. Und diese Gnade ist dir geschenkt. Du kannst den Versucher bezwingen. Wisst ihr, es reicht nicht, dass wir nur vom Sieg Jesu singen am Sonntagmorgen, sondern der Sieg Jesu darf in meinem Leben, um nochmal das Wort zu gebrauchen, einen Impact haben. Also einen Einfluss, eine Auswirkung, das soll es deutlich machen. Das ist die Gnadengabe, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben in Jesus das ewige Leben. Allein dieser Gedanke darf uns freuen. Ich habe ewiges Leben bei Gott. Wir können siegen und wir werden siegen. Wir lesen doch im Wort Gottes, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Vorher waren wir Sklaven der Sünde. Vorher waren Satan und die Sünde mächtig. Jetzt ist Jesus in uns mächtig. Und die Gnade darf in deinem und in meinem Leben herrschen. Und die Gnade herrscht auch zum Leben. Ja, das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft, die rettet. Was ist jetzt der Handgriff heute Morgen für unser Alltagsleben? Was bedeutet es jetzt? Du und ich, wir können in der Kraft der Auferstehung leben, weil Jesus den Sieg für uns vollbracht hat. Durch die Kraft der Auferstehung kann ich ein Überwinder sein. Ich kann die Auferstehung bekennen und bezeugen. Und das Großartige ist ja, ich werde an der Auferstehung teilhaben oder was noch besser war, oder ich werde entrückt. Glaubt mir das, dass Jesus wiederkommt? Für manche werden froh, wäre schon gekommen, manche sagen, na, wart noch ein bisschen, Heiland. Aber wir wissen, Jesus wird wiedergekommen. Ein paar Schlussgedanken. Was bedeutet es jetzt für mich im Alltag? Wir, das heißt du und ich, können in einer gefüllten Beziehung zu Jesus Christus leben. Es ist möglich, wir sollen in ihm bleiben. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann wird es auch zum Lebensstil von mir. Und es wird mir eine Freude sein, so zu leben. Einfach aus der natürlichen Beziehung zum Herrn heraus. Weil die Beziehung mit Jesus ist nichts Kompliziertes. Sondern da teilen wir unsere Herzen. Da teilen wir unser Leben. Und das Gute dran, er ist der Herr. Er sagt, wo es lang geht. Und vor allen Dingen, er ist so viel gescheiter wie ich. Das ist das Gute dran. Und ich weiß, er ist für uns der gute Hirte. Er führt uns und leitet uns und will uns auch bewahren. Ich möchte zwei Bibelstellen mit euch teilen. Einmal Johannes 15, 7 und 8. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Das ist mal eine Aussage. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Und da kommt jetzt kein Fragezeichen, sondern kommt ein Punkt. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, ich gehöre zu Jesus. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Ich habe die Gnade Gottes angenommen. Ich bin eine völlig neue Schöpfung. Das Alte hat wirklich aufgehört mit der Hinwendung zu Christus. Es ist vorbei, was Neues hat begonnen. In Epheser 2, 13, im ersten Teil steht Folgendes. Aber nun kann ich weiterklicken. Okay. Dann habe ich sie nicht. Aber ich zitiere sie einfach. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Das heißt, ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Freund Gottes geworden. Ich bin nahe bei Gott. Ich habe Vergebung bekommen. Und durch die Vergebung von Christus darf ich nahe mit ihm leben. Was mache ich, wenn jetzt Ärger und Zorn und andere Dinge hochkommen? Was macht ihr denn? Wie geht ihr damit um? Lässt ihr dem freien Lauf? Explodiert ihr? Implodiert ihr? Aber was wir doch beten können ist, ich bin eine neue Schöpfung. In mir herrscht Jesus. Teufel, ich brauche mich nicht zu ärgern. Verstanden? Das darf ich jetzt zu mir sagen und auch. Ja, manchmal, das kann uns ja schon nach dem Sonntag Gottesdienst bringen. Irgendwas funktioniert nicht und der Ärger steigt hoch und der ganze Segen vom Gottesdienst und der schöne Lobpreis und die schöne Anbetung und das Wort Gottes, all das, was wir gelernt haben, ist plötzlich. Ihr lächelt. Ich sehe schon, euch geht es manchmal auch so. Und dann kann ich doch sagen, nee, Jesus, ich lasse mir den Segen nicht rauben. Ich ärgere mich darüber nicht, weil ich habe festgestellt in meinem persönlichen Leben, egal ob ich mich ärgere oder nicht, es ändert nachher am Ende des Tages nichts, außer dass ich nur Energie verbucht habe und es hat nichts gebracht. Und in Christus bleiben und in der Auferstehungskraft Jesu zu bleiben, bedeutet auch, dass er der Herr in meinem Leben ist, in jedem Lebensbereich. Also ich darf Gott mein ganzes Leben weihen. Ich habe es schon mal in der Predigt gesagt. Also auch die Dunkelkammer deines Herzens kann man ihm geben. Denn wenn das Licht Jesu hineinkommt, wird was Positives draus. Wie früher. Bei digitalen Kameras funktioniert es anders. Aber früher musste man, wenn man Fotos gemacht hat, in die Dunkelkammer. Das Bild wurde belichtet. Und aus dem Negativ wurde was Positives. Woran erkenne ich jetzt, dass ich in Christus bleibe, bin und auch bleibe? Ich möchte in Christus bleiben. Ich möchte in der Auferstehungskraft leben. Erster Punkt. Kannst weiterklicken. Ist okay so. Indem ich im Licht wandle. Und wie wird erkennbar, dass ich im Licht wandle? Ganz einfach. Erkennbar an der Liebe zu meinem Bruder, und da sind die Schwestern natürlich mit einbegriffen. Dann wandle ich in der Liebe. Ich liebe meinen Bruder. Auch den Sonderbaren. Auch den, der immer so falsch singt im Lobpreis oder was auch immer. Zweiter Punkt, am Halten des Wortes Gottes. Dass wir Freude haben am Wort Gottes und dass wir auch das Wort Gottes halten. Nicht, dass wir sagen, ich liebe die Bibel und es hat keinen Einfluss. Und dass es so eine Einheit gibt von dem, was wir bekennen und wie wir auch handeln. Eine Einheit. Ich bekenne etwas und handle auch was. Ich bekenne, Jesus ist der Sieger, dann darf ich auch so handeln. Es wird deutlich am Nichtsündigen. dass ich so eine innere Abscheu habe vor der Sünde. Warum? Weil Jesus für mich gestorben ist, weil er am Kreuz hing. Es wird sichtbar, wenn wir Liebe untereinander haben. Und das Gute ist ja, dass Gott sagt und die Bibel sagt und der Römerbrief sagt, die Liebe Gottes ist in mein Herz ausgegossen. Also ich muss da gar nicht, außer dass ich mich öffne, muss ich ja gar nichts dazu tun. Sondern Gott möchte mir das schenken. Und es wird deutlich, indem er in uns ist. Und es wird sichtbar durch den Heiligen Geist. Wir lieben das doch so sehr, wenn die Nähe Gottes in unserem Leben auch spürbar wird. Und ich darf Jesus beständig in mir aufnehmen, durch den Heiligen Geist. Und ein letzter Vers noch. Kolosser 2, 9 bis 10, der darf fast nicht fehlen. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächten und Gewalten. Wer ist der Herr über alle Mächte und Gewalten? Jesus. Wer lebt in uns durch Christus? Gott. Und wo ist die ganze Fülle von Gott enthalten? In Christus. Und ich glaube, da können wir nochmal Halleluja sagen. Weil das Jesus für dich erworben hat. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus begraben. Und ich bin mit Christus auferstanden. Und das wünsche ich mir so sehr, dass die Auferstehungskraft von Jesus in meinem Leben noch so viel sichtbarer wird. Ich denke, das ist unser aller Wunsch. Und deshalb möchten wir jetzt auch beten, dass das im Alltag sichtbar wird, die Auferstehungskraft Jesu, weil das uns die Fähigkeit gibt, so zu leben, wie Gott es gefällt, weil das uns die Kraft gibt, in der Gnade Gottes zu leben, weil das uns unser Christenleben aufmacht. Weil nicht nur Jesus ist leiblich auferstanden, auch wir möchten mal leiblich auferstehen. Und deshalb freue ich mich an Ostern, fast so wie an Weihnachten. Ihr wisst ja, ich bin so ein Weihnachtsfreak. Aber die Auferstehung, dass Jesus nicht am Kreuz gehängt ist, das ist das Elementare uns vom Evangelium. Das ist das Elementare für unser Leben. Und wir glauben auch, dass Jesus dasselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst uns aufstehen und beten. Und lasst uns vielleicht gemeinsam so ein Lobopfer bringen, indem wir ihn loben und ehren. Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du siegreich auferstanden bist. Ich danke dir, dass das eine geistliche Wahrheit ist, dass wir mit dir gestorben sind, dass wir der Sünde gestorben sind, dass die Sünde keine Macht mehr über unser Leben hat. Danke, dass wir mit dir begraben sind. Und ich danke dir, Jesus, dass wir aber nicht nur begraben sind, sondern dass du in uns ein neues Leben gewirkt hast, dass wir zu neuem Leben auferstanden sind. Herr, ich danke dir für diese Gnade und für diese Barmherzigkeit. Ich danke dir, Jesus, dass du ein treuer und mächtiger und starker Gott bist. Danke, dass dieses Leben, das du uns geschenkt hast, noch so viel deutlicher werden kann. Danke, Jesus, dass du uns auch am Ostern daran erinnerst, dass es um Himmel und Hölle geht. Danke, dass du uns an Ostern daran erinnerst, dass es um errettet sein oder für ewig verdammt sein geht. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen erwächst, dass wir für dich leben, dass wir für dich da sind und dass wir diese gute Botschaft nicht nur am Sonntagmorgen zelebrieren, dass wir sie nicht nur am Sonntagmorgen leben, sondern dass dort, wo wir leben, dass wir dein Evangelium deutlich machen, durch unser eigenes Leben, indem wir Zeugnis geben von dem, was du in unserem Leben gewirkt hast, indem wir Menschen sagen, dass Gott sie erretten möchte. Ich danke dir, dass uns du dazu die Fähigkeit gibst. Herr, wir bekennen an diesem Morgen, wir lieben dich so sehr. Herr, wir bekennen, dass wir dich brauchen. Und Herr, wir wünschen uns so sehr, ich wünsche mir so sehr für mich persönlich, für meine Familie, aber auch für uns als Gemeinde, dass deine Auferstehungskraft noch so viel sichtbarer wird. Danke für deine Gnade und auch für deine Liebe. Amen. Miteinander den Abschlusschor singen. Aber bevor wir das tun, und weil Jesus so mächtig, ein mächtiger Gott und herrscht, glauben wir auch, dass Gott auch heute noch Menschen heilt. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal für unsere Kranke beten, sei es, dass sie körperlich